und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen zum allerersten Cinematic Smash Team Tournament. Das erste der vier Viertelfinalen steht an. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und bei uns geht's heute richtig groß zur Sache. Der Preis ist heiß bei uns. Unsere Duelle sind familiär. Zwar kein Mortal Kombat, aber wir fassen uns auch nicht mit Samthandschuhen an. Bei uns treten echte Menschen an und nicht nur irgendwelche Knetmassen. Und deswegen möchte ich direkt mal sagen, herzlich willkommen an unsere beiden Teams, Brainflix und die Abspanngucker.
Hallo.
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 Genau, denn heute wird es hier heiß hergehen. Wir sind beim ersten Viertelfinale Brainflix gegen Abspanngucker. Wer wir sind, nochmal kurz zur Erinnerung, Henning Harder, das Alpha des Cinematic Smash Team Tournaments.
Und Lara Kalbert, das Omega des Cinematic Smash Team Tournaments. Und wir haben ja im Vorfeld von diesem allerersten Viertelfinale auf den zahlreichen Social-Media-Kanälen nachgefragt, wie schätzt die Welt dieses Duell der Duelle ein, dieser Kampf der Titanen. Wer wird gewinnen? Wie stehen die Chancen? Die Buchmacher sind heiß gelaufen und eine Twitter-Umfrage hat ergeben, dass 45,2% die Abspanngucker als Sieger aus diesem Match sehen werden und 54,8% sehen die Brainflix als GewinnerInnen des heutigen Abends. Da fällt mir doch direkt ein und ich frage mal, Brainflix, wie ist das so als absolute Newcomer aus dem Nichts direkt die Gunst der Leute? Wie hoch ist der Druck? Könnt ihr da standhalten? Habt ihr eure Gegner und Kontrahenten schon ferndiagnostiziert?
Also das haben wir noch nicht, aber natürlich verfügen wir über alle möglichen Entspannungstechniken. Insofern lassen wir uns von dem Druck nicht niederpressen, sondern sind völlig optimistisch, dass wir heute den Sieg einfahren werden.
Ja, da kann ich nur mit einstimmen. Also das wird ein leichtes Spiel für uns, denke ich mal.
Ja, und Abspanngucker, ich meine, wie geht ihr damit um? Ne? Ihr seid ja die alten Hasen. Alex, was du hier schon alles für Folgen moderiert hast. René, wir erinnern uns alle an das bronzene Flaschenmikrofon und an deinen fantastischen Film Becky im Quadrat. Was denkt ihr, wie ihr als alten Hasen heute aus dem Match gehen werdet?
Wir werden auf jeden Fall als Letzter aufstehen.
Wir werden es auf alle Fälle bis zum Ende durchstehen, das Match, das werden wir schaffen. Ansonsten sind wir sehr offen, ja. Also wir gehen mal davon aus, wir hoffen mal, dass wir siegreich sein werden.
Ja, man muss ja auch mal den neuen Platz lassen, finde ich ein bisschen. Das ist dann auch okay. Also wir sind da jetzt offen.
Ja.
Möge der Bessere gewinnen.
Wir sind schon so alt und grau, wir müssen gar nicht mehr gewinnen. Das ist voll okay.
Wir haben uns ja nichts mehr zu beweisen. Was wollen wir noch erreichen?
Ja. Der René, der mal knallhart mal eine Runde ausgesessen hat, weil er keinen Bock hatte zu diskutieren.
Genau. Und am Ende gewonnen hat.
Ja, also. Es kann alles passieren. Gute Sachen, schlechte Sachen.
Ja, wir sind sehr gespannt. Also von eurer Seite kann es also eigentlich so ziemlich jedes Manöver geben. So, wir haben alles schon gesehen. Aber wir nehmen das jetzt mal nicht als Aufgabe gleich zu Beginn an.
Oder? Aber wir werden euch schon noch ein bisschen fordern. Wir werden da schon mal was aus euch rauskitzeln. So einfach kommt ihr uns heute nicht aus dem Ring.
Genau. Und wer sich jetzt fragt, wie heute das Ganze nochmal ablaufen wird, nochmal ganz, ganz kurz die Regeln zusammengefasst. Wir werden gleich 3 Runden diskutieren. Jede Runde besteht aus einem ziemlich knappen Zeitraum. Es wird immer eine 1-Minuten-Pitch der Antwort geben, dann ist das andere Team dran und dann wird eine 10-minütige Diskussion stattfinden. Danach werden Lara und ich unsere Urteile fallen. Das machen wir 3-mal und danach gehen wir in die Blitzfragerunden. Da wird das alles noch mal viel wilder. Und was auch noch neu ist, jetzt fragt ihr euch sicherlich, ihr seid ja nicht nur ihr Team, sondern Lara und ich sind ja auch ein Team. Wie können Lara und ich jetzt überhaupt gemeinsam ein Urteil fällen? Und das Ganze wird so ablaufen, dass
Telekinese
können.
Telepathie?
Ja, genau. Sollte die Telekinese allerdings mal LAN-Verbindung haben, machen wir es so, dass der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, auch das letzte Wort im Urteil hat. Also es wird die Frage, wenn ihr fertig seid mit dem Diskutieren, wird jeder von uns seine Einschätzung geben und der oder diejenige, die die Frage gestellt hat, darf dann auch das letzte Wort haben. Ja.
Auf jeden Fall. Also es wird auch immer abwechselnd sein, sodass sich das auch immer wieder so ein bisschen ausgleicht. Aber mir ist vor allem eins wichtig. Ich will einen sauberen, fairen Kampf hier. Keine Argumente unter der Gürtellinie, keine Nierenschläge, keine unfairen Ad hominem-Attacken. Reißt euch zusammen, bleibt sachlich, kämpft fair, aber kämpft hart. Das ist mir wichtig. Und wir fangen direkt mal an und schauen, wie wir das Team entscheiden können oder rausfinden können, das als erstes antworten darf bei der ersten Frage. Und da machen wir die sogenannte Münzwurf-Frage. Das ist eine Schätzfrage mit Filmbezug. Ihr habt paar Sekunden Zeit, ihr dürft euch auch kurz beraten. Das ist eine Schätzfrage, was ihr dafür eine Antwort geben wollt. Und das Team, das am nächsten an der richtigen Antwort dran ist, darf dann tatsächlich als erstes entscheiden, bei der ersten Frage, wo es lang geht. So, seid ihr bereit für die Münzwortfrage?
Ja.
Ja. Oh ja. Ja, wir sind bereit.
Und die Frage lautet, wie lange ist eine klassische 35mm Filmrolle bei einem 120-Minuten-Film bei 24 Frames per Second? Ihr könnt mir in Fuß oder Metern antworten.
Ich muss mal schnell in Google eingeben.
Ja, ja. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Bitte jetzt antworten. Eine der beiden Teams, bitte.
Wir sagen 500 Meter.
500 Meter, okay.
Ja. Sagen wir mal 300 Meter.
Okay. Ich sage euch jetzt die richtige Antwort. Hm. Die richtige Antwort ist 10.800 Fuß oder 3.291,84 Meter.
Oh, Alter. Okay. Damit
ja, krass.
Genau, damit haben Brainflix gewonnen und ihr dürft jetzt entscheiden, und zwar dürft ihr jetzt entscheiden, welches Team sowohl die erste als auch die dritte Hauptfrage anfangen muss. Wollt ihr das machen oder wollt ihr es an die Abspanngucker abgeben?
Die anderen machen das, die Abspanngucker fangen an.
Ja? Die anderen machen das, okay.
Alles klar, dann gehen wir jetzt einfach direkt in Runde 1. Nerd is the word. Wir sind zwar jetzt schon im Februar angekommen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir dennoch noch nicht nur auf das letzte Jahr zurückblicken können, sondern auf das letzte Jahrzehnt. Es gab ja überall jetzt diese ganzen Listen, welcher war der beste Film 2020, dies und das. Jedes Social-Media-Plattform hat das ja zugeknallt bis zum Gehtnichtmehr, aber wir wollen ein bisschen anders daran gehen. Und unsere erste Frage lautet, welcher Film fängt die 10er Jahre, also die 2010er Jahre, am besten an? Und die Abspanngucker dürfen anfangen mit ihrem einminütigen Plädoyer.
Gut, wir haben uns Searching ausgesucht von Anish Ganti, wo ein Familienvater seine Tochter versucht zu finden. Und der ganze Film ist so aufgezogen, dass man quasi alles auf dem Desktop von seinem MacBook sieht. Und was man halt sieht, ist eigentlich komplett die ganze Art und Weise, wie wir inzwischen gelernt haben, das Internet zu nutzen. Das heißt, wir telefonieren quasi schon über unseren Desktop. Wir haben alles irgendwie in der Cloud gespeichert. Wir sind auf Social Networks unterwegs. Wir haben Web 2.0 halt etabliert in einer Art und Weise, dass wir mehr oder weniger alle schon Cyborgs geworden sind. Wir haben alles in unserem Leben wirklich eigentlich schon digital gespeichert. Wir kommunizieren auf eine Art und Weise, dass man wirklich Leute einfach per Videoanruf anrufen kann. Alles, was wir machen, nehmen wir mit dem Handy auf, egal wo wir sind. Es wird per GPS gespeichert. Wir tun unsere ganzen Erinnerungen über das Ding speichern. Und dadurch ist es auch tatsächlich auch möglich, jemanden zu suchen.
Eine Minute ist vorbei. Wir geben ab an die Brainflix.
Ja, um diese Frage systematisch zu beantworten, welcher Film die 2010er am besten einfängt, haben wir uns einen Indikator gesucht für die wichtigsten gesellschaftlichen Debatten der letzten Jahre. Und das sind die Wörter und Unwörter des Jahres. Und da waren in den 2010er bis 2019er Jahren so Sachen drin wie Döner, Morde, Flüchtlinge, Gutmensch, Lügenpresse. Das heißt, es gab ein allesbestimmendes Thema, nämlich den Rechtsruck und die Stärkung des Rechtskonservatismus. Und im Arthouse und wie auch im Blockbuster-Kino ist darüber hinaus noch eine besondere Entwicklung uns aufgefallen, nämlich nach Oscar So White bekamen Filme von und mit People of Color immer mehr Aufmerksamkeit.
Genau. Und einer der Begründer des New Black Cinema ist Spike Lee und der hat einen Film gemacht über die neuen und alten rechtsextremen Bewegungen und der die behandelt und stark kritisiert. Das macht er in dem Film BlacKkKlansman. Und deshalb ist unsere Wahl dieser Film, weil er das beherrschende Thema der 2010er Jahre behandelt und vor allem schwarzen Filmemacher mit schwarzen Schauspielerinnen ist und somit sowohl repräsentativ und für eine gesellschaftliche und politische Entwicklung und für eine...
Ja. Gut, dann dürft ihr jetzt in die 10-minütige Diskussion gehen.
Was ich gleich mal einwerfen werde zu BlacKkKlansman, der Film spielt in den 70ern, basiert auf einem Fall, der Ende der 70er stattgefunden hat, ist von einem Regisseur, der Rassismus in den USA seit den 80ern behandelt. Wir können da noch mal ein paar Filme aufzählen.
Brauchen wir nicht.
Hat bei seiner Oscar-Rede zu dem Film tatsächlich mehr oder weniger Geschichtsunterricht über Amerika gegeben, wie über 400 Jahre hinweg schwarze Leute unterdrückt worden sind. Das heißt, zu sagen, ja, das ist halt ein Jetzt-Thema, wenn eigentlich auch zum Beispiel die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist, wo man am Ende zu der Alt-Right-Bewegung springt, wo man eigentlich klar sagen kann, okay, der Film spielt in den 70ern und man sagt ja eigentlich ganz klar, die Scheiße passiert immer noch, aber die Scheiße passiert in den 70ern, die Scheiße passiert in den 80ern, 90ern, es geht immer nur so weiter. Also Rassismus in Amerika ist kein neues Phänomen und ja, es wird wieder mehr besprochen, es ist wieder mehr ein Thema. Es wird aber auch mehr besprochen und es ist wieder mehr ein Thema, weil Leute tatsächlich eine Stimme bekommen haben durch die Mittel, die man in Searching sieht. Also jeder kann inzwischen darüber tweeten, jeder kann tatsächlich ein Video posten von Polizeigewalt in Amerika, jeder kann an dieser Diskussion teilnehmen. Aber
ja, ich möchte dir gar nicht widersprechen, aber ich sehe nicht, warum das ein Argument gegen unsere Wahl sein sollte, weil, genau wie du gesagt hast, es ist immer noch ein Thema, aber wie ich am Anfang gesagt habe, durch die Unwörter des Jahres ist ja klar geworden, was bei uns auch wirklich das bestimmte Thema war und das ist nun mal der Rechtsruck gewesen. Und das ist halt ein Film, der natürlich in den 70er Jahren spielt und das Ganze von dort auch aus erzählt, aber im Film selber sind so viele Referenzen auf die heutige Zeit drin, dass du das eigentlich nicht auseinanderhalten kannst. Und deswegen ist der, finde ich, extrem repräsentativ für die 10er Jahre. Ja. Wohingegen euer Film, natürlich, klar, Facebook und so, die ganze Digitalisierung, Internet of Things und so weiter, natürlich hat das alles auch große Auswirkungen auf unseren Alltag und so weiter. Aber man merkt bei diesem Film doch wirklich sehr, sehr schnell, dass das ganze Konzept auch an seine Grenzen kommt, wenn dort eben im Desktop auch Sachen gezeigt werden, die einfach faktisch nicht gezeigt werden könnten oder das Ganze sehr, sehr künstlich eingefangen wird, wenn der Vater über Minuten hinweg seine Webcam noch offen lässt, obwohl er gar nicht mehr FaceTime benutzt und so. Also es ist alles sehr, sehr künstlich, sehr artifiziell und deswegen finde ich, ist das kein besonders guter Pick für diese Frage.
Da kritisierst du aber jetzt natürlich ja nur den Film oder das Stilmittel und es geht ja jetzt hier darum, welcher Film repräsentiert am besten diese Zeit. Und nicht, welcher Film ist am künstlichsten. Ich meine, wenn wir jetzt von Stilmittel und Künstlichkeit oder Artificialität irgendwie anfangen würden, dann könnten wir bei Black Klansman auch sehr viel sagen von den typischen Spike Lee-Shots, wenn jemand sich auf die Dolly stellt und all diese Sachen oder eben dieser, ich nenne es jetzt mal ein bisschen billiger Trick, dann da irgendwie noch Trump einzubauen und all diese Sachen. Ich finde, da würde die Diskussion in eine falsche Richtung gehen. Also ich finde, das ist jetzt kein Grund, deswegen den Film irgendwie zu disqualifizieren.
Aber mit dem, was er zeigt, bleibt er natürlich auch sehr, sehr an der Oberfläche, ne? Also ich meine, klar, alles ist irgendwie überwacht und so weiter, aber das Thema berührt der Film ja auch gar nicht. Es geht ja nur darum, dass wir bereit sind, offenbar sehr viel Informationen ins Internet zu stellen. Aber was für Konsequenzen das hat letztlich, das ist dem Film ja völlig egal. Und das ist ja das eigentlich interessante Thema.
Darum geht's ja auch gar nicht.
Ja, aber wenn du jetzt halt einfach guckst, wie Sachen dargestellt werden, also wie wir zum Beispiel die Cloud nutzen, wie wir telefonieren mit einer Person und wir googeln schon gleich, was diese Person macht, wie wir tatsächlich wirklich durch und durch Netzwerke miteinander nutzen, wie das Handy verwendet wird, wie sehr das eigentlich dann schon wirklich so eine Extension unserer selbst ist und wie wenn du jetzt guckst, okay, du hast jetzt gesagt, ja, das sind die Unwörter und sonst irgendwas, aber geh doch mal in die U-Bahn und hock dich hin. Alle Leute schauen hier in ihr Handy ein, alle Leute schreiben irgendwelche Sachen rein, alle Leute posten irgendwas und alle Leute führen so eine Art zweites Leben im Internet. Und das ist wirklich alle Leute, ja. Also wenn, egal, ob du jetzt sagst, du bist jetzt schwarz in Amerika oder du besitzt irgendwo in China vor deinem Laden, alle Leute nutzen das Internet in einer Art und Weise, und nutzen ihren Computer und ihr Handy auf eine Art und Weise, wie es davor noch niemals stattgefunden hat. Und der Film ist es ja nicht mal so, dass du diese Stilmittel hast, die ja tatsächlich sogar wirklich, also es ist ja nicht nur an den Haaren herbeigezogen, es ist ja wirklich ein Mac-Desktop und der symbolisiert, wie die Oberfläche von diesen Computern aussieht. Das sind ja wirklich die Webseiten wie Google, Facebook und so weiter und so fort. Er nutzt ja sogar tatsächlich diesen Desktop und diese Bildschirme und diese Sachen als Stilmittel für sich. Also er hat ja tatsächlich sogar stilistisch, wie er inszeniert ist, hättest du ihn niemals, niemals anders inszenieren können, als wie es jetzt im letzten Jahrzehnt überhaupt aufgekommen ist.
Naja, man könnte es auch schon.
Und Black Klansman hättest du, Black Klansman hättest du in der Form in den 70ern inszenieren können, in den 80ern inszenieren können, in den 90ern inszenieren können. Der Film ist quasi das Internet. Der Film ist der Desktop, der Film ist der Black Mirror.
Aber wir haben ja nicht erst das seit den 10er-Jahren so, also bei den Nullerjahren war es ja genauso schon. Also da hatten wir ja auch schon Skype, da hatten wir schon.
Da war es, also, glaube ich, erinnert
sich. Facebook kam 2007 hier auf und seitdem.
Ja, doch.
Vorher hat man auch schon gegoogelt. Also das würde ich jetzt nicht als 2010er-Thema bezeichnen.
Ja, gut, aber wie gesagt, Rassismus gibt es.
Wir reden ja nicht nur von Rassismus, ne? Wir reden ja vom Rechtsruck.
Die Sklaverei in Amerika und rechts gab es auch schon.
Aber rechts gab es nicht im Bundestag. So, und wir reden ja über den Rechtsruck.
Ja, aber das wird aber vielleicht im deutschen Klansmann thematisiert, das
Recht. Bitte ein bisschen ausreden lassen.
Der Ku Klux Klan ist schon ein bisschen älter.
Ach.
Und diese ganzen Institutionen sind schon ein bisschen älter, was du ja schon siehst, weil der Film in den 70ern spielt. Rassismus gegen schwarze Menschen ist viel, viel, viel älter. Okay, du sagst jetzt, was wir da sehen in Searching kam schon auf in den späten Nullerjahren, das stimmt. Aber wenn du jetzt guckst, das iPhone ist 2007 vorgestellt worden, aber das iPhone ist nicht von jedem benutzt worden vor den 2010er Jahren. Das Galaxy One S zum Beispiel, das erste Android-Handy, das sich wirklich gut verkauft hat, kam 2010. Das iPad kam 2010. Instagram kam später. WhatsApp kam Ende 2009 raus. Unglaublich viele Sachen, wie wir es verwenden. Erinnere dich mal zurück, wie wir YouTube-Videos angeschaut haben. Man hat ein Video gestartet, hat 5 Minuten gewartet, bis es gebuffert hat, um sich 3 Minuten Video anzuschauen. Die Art und Weise, wie selbstverständlich das geworden ist. Du siehst ja auch den Vergleich. Der Windows XP-Bildschirm, wo man die Anfänge der Familie hat und da diese Familienvideos und wie krude das ist und dann bist du am Ende der Nullerjahre, wie weit das vorangeschritten ist. Also man hat Grundsteine gesetzt in den Nullerjahren, aber man hat tatsächlich wirklich diese, also wie das unser Leben beeinflusst hat. Du hast nicht in den Nullerjahren Leute gehabt, die permanent nur in ihr Handy starren, weil es einfach das noch gar nicht gab. Da gab es die paar Heinis, die halt vom Apple Store gesessen sind und dann halt einfach gewartet haben, dass das neue Ding rauskam. Aber das war ein Early Adapter. Wir sind in den Nullerjahren wirklich erst drin gelandet.
Ich möchte aber davon nochmal abkommen und nochmal hervorheben, dass wir mit unserem Film nicht nur eine gesellschaftliche Entwicklung zeichnen, sondern eben auch eine Entwicklung im Kino. Nämlich, wie wir am Anfang gesagt haben, dass eben Filme von People of Color immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, sowohl im Mainstream wie zum Beispiel durch Black Panther oder im Arthouse-Kino durch solche Filme wie diesen hier. Und man kann natürlich argumentieren, dass euer Film auch sehr innovativ ist, aber wenn wir mal ehrlich sind, hat sich das Konzept natürlich auch sehr schnell wieder gegessen und das hat man ja auch gesehen, einfach insofern, dass das nicht wirklich Einzug gefunden hat. Ein paar Mal im Horrorgenre aufgegriffen wurde, aber was will man aus dem Konzept noch machen, wohingegen People of Color natürlich immer weiter im Kino vertreten sein werden und das auch sollten, aber so weitere Desktop-Filme mir anzugucken, ich finde diese Genrebezeichnung schon ziemlich lächerlich, halte ich nicht für eine zukunftsträchtige Entwicklung.
Weißt du was, das mag vielleicht sein, aber People of Color werden auch in den 2020ern Filme machen, in den 2030ern Filme machen, in den 2040ern Filme machen und dann werden wir wahrscheinlich sagen können, vielleicht sind das nicht Filme, die 2010 gemacht worden sind. Und wenn du halt sagst, das ist halt neu und das ist halt jetzt ein Thema, was gerade aufgegriffen ist, wie gesagt, Spike Lee hat in den 80ern Filme gemacht, 90ern Filmen, er hat in den 2010er Jahren Dokumentationen über Katrina gemacht und wie George W. Bush systematisch schwarze Leute wirklich links liegen hat lassen, hat damals zum Beispiel George W. Bush kritisiert. Wir sind auch in dem Jahrzehnt, wo du 2010 Barack Obama hattest, der 6 Jahre dann noch im Weißen Haus war. Also es ist nicht nur die Rechten, die da irgendwie waren. Und wenn du dann sagst, Diskussionen, People of Color, wir haben auch tatsächlich einen Film, wo das erste Mal in einem amerikanischen Mainstream-Thriller ein asiatischer Hauptdarsteller zu sehen ist. Was tatsächlich auch ein Zeichen der Zeit ist, wie sich Sachen halt vorher weiterentwickeln.
Und es wird vor allem auch überhaupt kein Punkt daraus gemacht, dass er eben Person of Color ist oder so. Er ist einfach nur ein Vater, der seine Tochter sucht. Und das wäre vor ein paar Jahren dann auch noch nicht in der Form möglich gewesen, dass da kein Ding draus gemacht wurde, dass er irgendwie Asiate ist oder sonst was. Das finde ich dann auch schon sehr wegweisend, muss ich sagen.
Ja, Spike Lee ist natürlich auch irgendwie so der, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Das haben wir auch gesagt. Und er ist natürlich nicht der Einzige, ne? Also es gibt ja auch noch weitere, die jetzt besonders in den 2010er Jahren auch.
Ja, zum Beispiel Jordan Peele oder wie ist er?
Barry Jenkins.
Barry Jenkins,
warum habt ihr euch dann nicht einen von ihm ausgesucht?
Hätten wir machen können.
Zum Beispiel Kevin Willmott.
Ja. Kevin Willmott.
10 Minuten geht schnell rum, ne? Wir sind schon fertig mit der ersten Runde. Und bevor wir jetzt erstmal ins Eingemachte gehen, fangen wir erstmal an mit der B-Note, Lara.
Ja, also man hat schon gemerkt, ihr müsst euch noch ein bisschen eingrooven, weil zum einen habt ihr euch oft auch gegenseitig im eigenen Team ein bisschen manchmal übersprochen, sodass ich überhaupt nicht raushörte, was jetzt das Argument ist. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und es fehlte mir noch so ein bisschen die Frische. So, das war jetzt eher so ein, so ein bisschen runtergebetet, einstudierte Argumente. Und als es dann so in die letzten 1,5, 2 Minuten ging, wo man merkte, man muss aufeinander eingehen, da wurde es dann erst so richtig interessant. Die B-Note fällt also noch nicht so gut aus. Da erhoffe ich mir in den nächsten Kategorien ein bisschen mehr.
Ich fand bei den Anfangspitchen, da haben die Brainflix schon ganz stark reingelegt. Da gab es, glaube ich, tatsächlich bei Sekunde 30 laut meiner Uhr den Teammitgliedswechsel. Das war sehr stark und sehr pointiert. Die Abspanngucker haben dann in der Diskussion weiter ausgeholt und sie konnten sich da einige Redezeit verschaffen. Fand es also auch sehr ausgeglichen. Aber jetzt kommen wir zur A-Note, Lara.
Ist ein bisschen tricky. Weil die Filme ja wirklich auch sehr unterschiedlich sind und die Auswahl und die Begründungen waren bei beiden auf jeden Fall sehr schlüssig, während das eine sich ja eher auf das Gesellschaftliche bei Black Klansman bezogen hat und bei den anderen eher so auf das, wie das Technische die Gesellschaft verändert, ist beides irgendwie auf jeden Fall ein Thema gewesen in den letzten 10 Jahren. Das kann man nicht von der Hand weisen. Argumentativ fand ich halt gut, dass gesagt wurde, also dass die Kritik von den Abspannguckern war halt sehr stark, dass das ein Thema ist, was es schon lange gibt und dass es in den 70ern ja auch im Film dargestellt wird, dass auch Spike Lee schon länger Filme macht, also diese Argument, dass jetzt schwarze Menschen und People of Color verstärkt Filme machen, war da so ein Hauptkiller-Argument. Das konnten die Brainflix so ein bisschen entschärfen, sag ich mal, weil sie auch mal andere Leute angesprochen haben, die vorher sicherlich so nicht Filme hätten machen können. Aber so richtig losgeworden sind sie den Vorwurf des Rechtsruck und das, weil da war auch das Argument, warum habt ihr euch für den Rechtsruck in Deutschland im Deutschen Bundestag zum Beispiel dann einen amerikanischen Film über den KKK genommen? Das ist leider ein sehr starkes Killer-Argument gewesen. Auf der anderen Seite stimmt's natürlich, dass diese Desktop-Dingsbums da, Desktop-Filme sind natürlich wirklich eher so ein One-Hit-Wonder. Das wird bei weitem nicht wirklich der des ganzen Jahrzehnts gerecht, was die Präsentation angeht, aber die Argumentation war dafür umso stärker, dass es sich tatsächlich um ein Beispiel handelt, wie die Technologie mit dem Internet of Things unser Leben komplett verändert hat. Und deswegen hat für mich in dieser Runde tatsächlich, haben die Abspanngucker für mich den Punkt gewonnen.
Ich sehe es ähnlich. Das Eröffnungsplädoyer war bei den Brainflix wahnsinnig stark. Sie haben auch gleich ihren sehr analytischen Blick, für den sie ja bekannt sind, angewandt. Und ich dachte mir da schon, oh, das ist, hier wird sehr genau geguckt. Allerdings war es denn genauso, dass die Abspanngucker das immer wieder betont haben, wie sehr das Thema von Black Klansman einfach nicht so auf die 10er-Jahre, aber auch die Filmmachart, der Regisseur, alles nicht so auf die 10er-Jahre festzunageln ist, sondern alles so ein bisschen darüber hinaus ausfranst. Ja, der Film spielte in den 70ern, Spike Lee hat in den 80ern schon Filme gemacht und hoffentlich wird in der Zukunft, ich muss ganz ehrlich, das werde ich natürlich nicht, dieses spekulative Argument, dass in der Zukunft das natürlich noch alles besser wird, aber denn das hat das so ein bisschen ausgefranst. Natürlich war das, haben Brainflix das versucht zu kontern mit den Nullerjahren. Ich muss aber auch sagen, dass ich am Ende René hat das Ding noch reingemacht, als er dann das Hauptargument der Brainflix, und zwar die People of Color im Film, sogar noch auf Searching anwenden konnte. Und damit, ja, geht die erste Runde an die Abspanngucker.
Aber das ist natürlich erst die erste Runde, keine Sorge, es ist ja noch alles zu holen. Das war jetzt so ein bisschen zum Aufwärmen, zum Reingrufen, damit man sich schon mal, damit die Taktik der anderen so ein bisschen ausloten kann. So, jetzt geht man kurz in die Ringecken, nimmt das Handtuch und wäscht sich ein bisschen das Gesicht von den ersten blauen Flecken, ein bisschen kühlt das Gesicht und trinkt einen Schluck, besinnt sich wieder auf die eigenen Gedanken und Stärken. Und jetzt geht es in die zweite Runde.
Debate Battle.
Ja, und in der zweiten Runde geht es ein bisschen anders zu natürlich. Also diesmal geht es, wie der Name schon sagt, noch mehr um das Debattieren und deswegen geht es nicht mehr um einen einzelnen Film, sondern wir stellen eine Frage und die jeweiligen Teams müssen eine Position klassisch wie bei einem Debattierclub pro und contra ein bisschen gegeneinander austragen. Und die Frage lautet: Wer hat die neue Star Wars Trilogie versaut? J.J. Abrams oder Rian Johnson? Und weil die Brainflix gerade verloren haben, dürfen die sich jetzt suchen, für was sie argumentieren möchten. Okay,
gut, also wir wählen, Rian Johnson hat es versaut.
Okay, das bedeutet, die Abspanngucker müssen J.J. Abrams als großen Schurken hinstellen.
Und die Abspanngucker fangen auch an und haben eine Minute Zeit.
Also J.J. Abrams hat es halt versaut, weil J.J. Abrams mehr oder weniger die alte Trilogie aufgewärmt hat, wenige neue Ideen beigesteuert hat. The Force Awakens ist wunderbar mit seinem Diversity-Casting, ist aber mehr oder weniger ein Remake von The New Hope. Und gerade zum Ende hin sind überhaupt keine neuen Ideen dazu gekommen, sondern nur Fanboy-Befriedigung und Aktionärsbefriedigung. Wahnsinnig enttäuschend. Es ist wirklich nicht mehr groß Neues dazu gekommen und das ist auch visuell und vom Storytelling einfach nicht wirklich interessant. Also es ist nicht wirklich viel weiter passiert.
Ja, wenn man eins über J.J. Abrams weiß, dann, dass er Sachen vielleicht ganz interessant anfangen kann, aber sie niemals befriedigend beendet. Und genauso ist es ja auch mit dem Rise of Skywalker dann eben passiert. Und ich meine, mir fällt nichts Langweiligeres ein, als nochmal den Imperator irgendwie aus der Schublade irgendwie rausspringen zu lassen und sieht irgendwie dann noch Rey, was ist sie, die Tochter, Nichte, was ist sie von
Palpatine.
Whatever, am Ende ist sie dann irgendwie.
Okay, ja, also Rian Johnson ist zwar ein guter Drehbuchautor, was er mit Knives Out bewiesen hat, aber für The Last Jedi hat er es komplett versaut. Also was J.J. Abrams aufgebaut hat in Episode 7, hat er komplett niedergerissen. Also das hat schon mit der Anfangssequenz angefangen, also indem er dann einfach Luke Skywalker das Lichtschwert wegwerfen ließ. Und das hat sich dann auch so weitergeführt in dem Film. Also er hat einfach auf jegliche Erwartungen hat er dann, man kann so sagen, geschissen und den Star-Wars-Fans, also auch was die Meinung, also der meisten Fans angeht, also das, komplett gegen die Wand gefahren.
Genau, es kam einfach kein echtes Star-Wars-Feeling auf. Der Humor war einfach übertrieben, war unpassend auch. Das Pacing war schlecht. Ich sag nur, komplett die ganze Casino-Planet-Szene hätte man komplett rausstreichen können. Das heißt, es gab komplett unwichtige Szenen und Schauplätze. Und es gab eine Gesellschaftskritik, die es noch nie bei...
Und ihr habt 10 Minuten Diskussion.
Genau, es gab eine Gesellschaftskritik, die es noch nie bei Star Wars gab und da eigentlich auch nicht zu suchen hat, weil es ist nun mal ein Weltraummärchen und da plötzlich mit Tierrechten anzukommen, fand ich einfach komplett deplatziert und das hat überhaupt nicht gepasst. Und sowieso, wie die ganzen Charaktere behandelt wurden, also du hast Luke vorhin schon benannt, der trinkt dann auch diese komische grüne Milch. Also das war einfach alles nur zum Kopfschütteln.
Hast du gerade deine Eröffnungsplädoyer jetzt noch dran gehängt in die Diskussion? Okay. Gut. Naja, ich weiß nicht, ob das zählt. Ich würde sagen, es zählt nicht, aber okay, machen wir mal weiter.
Ist ja gerade das erste Viertelfinale, ne?
Also wir sind der Ansicht, dass Rian Johnson einen wirklich weit interessanteren Film gemacht hat. Er hat visuell herausragende Szenen, die Zerstörung der Dreadnought am Anfang, diese Action-Szene auf dem Salzplaneten, die Action-Szene in Snokes Thronsaal, die Tatsache, dass Snoke einfach kalt gemacht wird. Auch wirklich die Tatsache, dass sich Luke auch zurückgezogen hat und einfach das nicht mehr machen will, weil wir einfach nicht zum hunderttausendsten Mal denselben Film sehen und weil wir nicht in diesem The Force Awakens Ding sind, wo alle Leute nur beruhigt werden, so nach dem Motto, guck mal, das sind nicht die Prequels, das ist nicht ganz so schlimm, schau mal, was du bekommst, du kriegst deinen Han Solo wieder, du kriegst deinen Chewie wieder, es ist alles schön, die Welt ist total in Ordnung. Nö, wir haben einen Film, der visuell herausragend ist, wir haben einen Film, der viel probiert. Und vielleicht mag das mit der Gesellschaftskritik dir nicht gefallen. Also wir haben auch die Gesellschaftskritik mit diesen Leuten, die natürlich mit diesem ganzen Kriegstreiben Gewinn machen und so weiter und so fort. Aber er versucht viel. Er versucht auch viel auf, er hat viel mehr interessante Frauenfiguren auch. Du hast Admiral Holdo, die das Sagen hat. Du hast Rose, wirklich ein total starker Charakter, der komplett fallen gelassen worden ist von J.J. Abrams. Er spinnt das unglaublich mit den Figuren weiter. Und er spielt vielmehr auch wirklich mit diesen klassischen Star-Wars-Themen. Und ja, er nimmt sie teilweise auch ein bisschen auseinander, aber schlicht und ergreifend, weil wir das Ding schon zum 5000. Mal durchgekaut haben, Und wir nicht eigentlich immer noch denselben Film sehen wollen. Also wir haben halt wirklich einen Auteur daran und keinen Typen wie J.J. Abrams, der halt einfach nur die Aktionäre und die Fanboys befriedigt.
Er bringt natürlich auch mal ein komplett neues Thema in Star Wars, nämlich dieses, lohnt es sich, sich zu opfern? Also es fängt ja schon mit dieser Öffnungssequenz, mit dieser Dreadnought, mit diesem Bomber ja eben an, wo sich dann die Schwester von Rose opfert, und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Und wenn sie am Schluss ja dann sogar verhindert, dass, wie heißt der, Finn, ja, sich opfert und all diese Sachen, das mag man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich fand es eine unglaublich starke Aussage auf jeden Fall. Nee, das bringt's nicht und wir machen jetzt irgendwie anders weiter.
Und Luke hat halt auch dieses Thema, was bringt genau. Es mir, was mache ich dann da?
Ja. Das war für aber die Text. Frage ist ja, will man, ja.
Ich Moment, find's aber auch Moment, interessant, jetzt. Dass ihr noch nicht einmal von Rise of Skywalker ja. gesprochen habt.
Ja. Die Frage ist ja auch, will man überhaupt irgendwas ja, Neues haben? Ne? Also ist eine Star-Wars-Trilogie nicht auch dafür da, genau diese alten Gelüste irgendwie zu befriedigen?
Und das macht halt J.J. Abrams mit Bravour, also besonders in Episode 7. Es ist halt nun mal, also er hat sich wieder auf alte Stärken besinnt. Also er hat starke Charaktere eingebracht. Er hat Practical Effects wieder reingebracht. Also das war ja in Episode 1 bis 3 das große Manko. Also da hat ja das George Lucas komplett versaut mit diesem ganzen CGI-Massaker. Und das hat.
Also das hat Rian Johnson natürlich genauso.
Ja, natürlich. Das hat er weitergeführt, was J.J. Abrams dann wieder reingebracht hat. Also hätte das J.J. Abrams nicht so gemacht.
Aber findest du The Force Awakens ist ein innovativer Film?
Nicht unbedingt, aber er hat auf jeden Fall das Star Wars Feeling wieder zurückgebracht.
Genau, und was anderes will man ja auch gar nicht. Die Frage ist halt, braucht so ein Film wirklich Innovation? Und die Innovation, die ist ja offenbar bei den Fans überhaupt nicht angekommen, also zumindest bei den meisten nicht.
Ja, aber Rise of Skywalker, das ist ja genau die Weiterführung von wir brauchen keine Innovation.
Genau. Und das ist ja auch genau gut so. Genau das wollten wir doch. Für die ganzen Experimente sind doch die Filme außerhalb der Trilogien da.
Schlechteres Boxoffice hat.
Lasst euch ausreden bitte.
Er hat weniger Geld als The Last Jedi gemacht. Und kurz nachdem der Film rauskam, war Twitter voll mit Bekundungen, was für ein geiler Typ Rian Johnson ist und was der gerissen hat und wie unglücklich die Leute waren mit Rise of Skywalker, der nichts Neues macht, der wieder den Imperator rausholt, der irgendwelche alten Themen aus dem Hut zaubert, der gegen den Teil davor arbeitet, der wieder irgendwelche Sternenzerstörer raushaut, der wieder damit raushaut, dass man irgendwie Planeten kaputt machen kann, der nichts Neues macht, der keine gute Idee hat. Nennt mir eine Action-Szene, die wirklich raussticht in dem Film. Nennt mir ein Thema, das wirklich raussticht. Nennt mir einen visuellen, filmischen Moment, der wirklich raussticht. Der ganze Film ist nur eine Aneinanderreihung von Fetch-Quests und nur du dicker Typ, der auf Reddit irgendwie schreibt, dass dir der letzte Film nicht gefallen hat. Wir gucken mal, dass wir dich glücklich machen, weil wir all deine Punkte
abgearbeitet haben. Ja, aber das ist ja auch irgendwie.
Der Film ist nur Abarbeitung und Erfüllung.
Das ist ja auch die Konsequenz dessen, warum Rian Johnson das ja. Also, Rian Johnson hat es ja versaut und deswegen musste J.J. Abrams das irgendwie wieder retten zum letzten Teil. Und
das mit den Einspielergebnissen
ist. Ja, aber versaut.
Aber Moment, jetzt sind wir auch mal dran.
Moment. Also, ich wollte noch dazu sagen, es ist ja oft so, dass, wenn ein Film nicht gut ankam oder sei es auch bei anderen Medien, ne, wenn irgendwas sich nicht gut verkauft hat, der nächste Teil hat immer meistens ein schlechteres Einspielergebnis. Und das hat sich ja dann auch bei The Rise of the Skywalker dann gezeigt. Also, im Grunde hat es Rian Johnson geschafft, dass der dritte Teil, der ja eigentlich, ne, wo alle drauf hinfiebern, dass er dann nicht das erwartete Box-Office hatte. Und das lag nur an Rian Johnson. Wäre es ein guter zweiter Teil gewesen in dieser Trilogie, hätte es ganz anders ausgesehen, aber Rian Johnson hat es versaut.
Du meinst nicht, dass das an den schlechten Kritiken lag, wirklich auch schlicht und ergreifend daran, dass der Film relativ wenig Wiederanschauungswert hat, dass die Action-Szenen nicht so gut sind. Ich glaube, die Star Wars-Filme funktionieren unglaublich gut durch einen hohen Wiederanschauungswert und der Film hat wirklich wahnsinnig.
Hast du dir die Casino-Planet-Szene mehrmals antun müssen? Also das würde ich sagen, ist der absolut wenigste Wiederanschauungswert, den man überhaupt haben kann, weil man die Szene komplett überspringen kann und auch möchte.
Naja, das ist halt dann eine Szene in einem sehr
Eine Szene, die in ein Drittel des Films einnimmt.
Nö, die ist gar nicht so lang, wie man denken mag.
Während ungefähr jede Szene in Rise of Skywalker vergessenswerter und schlechter geschrieben ist als diese eine Szene, die ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde, aber ist natürlich die schwächste in Last Jedi, das gebe ich zu.
Ja. Mark Hamill hat tatsächlich was zu schauspielern in Last Jedi, Mark Hamill hat tatsächlich was zu tun. Wir haben die Thronsaal-Szene bei Snoke, die visuell so genial ist und die so raussticht. Wir haben ein Finale, das so raussticht, weil es auch wirklich, es ist optisch, es ist gut inszeniert, es ist spannend. Die Dreadnought-Action-Szene am Anfang, ich bin da gesessen, jedes Mal geht wirklich mein Puls höher. Ich habe nichts gehabt bei Rise of Skywalker, wo ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas Interessantes. Und die einzige Idee, die bei Rise of Skywalker wirklich gut war, war eine der wenigen Weiterführungen von Last Jedi.
Nämlich?
Es ist tatsächlich, dass die Verbindung zwischen Rey und Kylo, die sie haben, was im zweiten etabliert wird, im dritten nochmal ausgebaut wird, dass sie tatsächlich sowas, dass sie sich sogar Gegenstände tauschen können.
Genau.
Aber ansonsten, also rein auf der Ebene, was bietet mir ein Film? Wie bringen wir dieses Franchise weiter? Wie können wir auch gucken, dass das Ding nochmal in Zukunft nochmal was hat?
Es sagt ja auch schon was, dass jetzt darüber gesprochen, also dass sie jetzt erstmal alles eingestellt haben und ich glaube Bob Iger heißt da oder darüber legt, wie machen wir jetzt überhaupt weiter? Also hätten sie nicht Mandalorian?
Ja.
Keine Ahnung.
Ja gut, aber also, das lag ja auch an Rian Johnson und das lag vor allem auch an Solo. Also das kann man jetzt dem dritten, Dings hier, ja, Episode 9 nicht.
Der hat ja einfach die Erwartung so weit nach unten geschraubt. Also das ist ja auch immer so ein Ding. Also wie gehst du an einen Film? Mit was für einer Erwartung?
Ja, der arme J.J. Abrams, der arme unfähige J.J. Abrams kann nicht mal einen guten Film machen.
Ja, aber Kritiker haben The Last Jedi wirklich, wirklich geliebt. Die Kritiken waren wirklich gut und unglaublich viel negatives Feedback. Was aufgepoppt ist und aufgepoppt ist und aufgepoppt ist, waren ja tatsächlich russische Trolle. Also es ist ja tatsächlich wirklich über Bots und über Trolle und sowas ist es wirklich gesteuert worden mit, nein, wir wollen das nicht. Und das ist ja auch unglaublich viel gegen Rian Johnson passiert worden mit, die Feminazis haben uns Star Wars versaut. Was sollen diese ganzen feministischen Attitüden in diesem Film? Was sollen diese ganzen progressiven Ideen in Star Wars? Warum wollen wir diese Asiatin in diesem Film haben? Warum wollen wir einen weiblichen Admiral haben? Und dagegen ist auch unglaublich eingehackt worden. Warum wollen wir Frauen im Film, die was zu sagen haben? Warum wollen wir diese eine blöde Asiatin, die da was zu sagen hat? Warum folgen wir diesem einen Charakter? Warum folgen wir das? Also unglaublich viel Backlash gegen The Last Jedi war rassistische Scheiße. Und ihr habt gesagt, ja, Alt-Reit ist jetzt mehr ein Thema und so. Und ja, und das hat der Film aber auch tatsächlich auch voll abbekommen. Rian Johnson hat tatsächlich da wirklich das weiter gesponnen, relativ progressiv, um Star Wars auch wirklich mal ein bisschen weiterzubringen. Und da ist unglaublich viel Backlash gekommen, unglaublich viel von irgendwelchen weißen, frustrierten Jungs, die gesagt haben, wir wollen diesen Schmarrn nicht, wir wollen nicht irgendwie, dass irgendwie da irgendwie Rey das Star Wars-Universum da weiterspinnt und die ganzen Frauen und irgendwas.
Ja gut, aber Rey ist ja jetzt wirklich keine Erfindung von Rian Johnson, ne? Also das kann man jetzt nun wirklich nicht dem Film zuordnen. Und,
ja, aber er ist weiter mit ihr gegangen und Rey hat wirklich nicht so viel weitergemacht.
Also ich will nur nochmal betonen, die Star Wars Trilogie ist einfach nicht der Ort, um solche Innovationen unterzubringen. Dafür gibt es halt andere Filme, die außerhalb der Trilogien spielen und genau dort will man einfach die Nostalgie haben und das hat der Abrams einfach viel besser rübergebracht. Ich will nur mal Babu Frick rauspicken als wirklich genialste Figur in Episode 9 und da hat der Humor halt auch wieder gepasst, der halt in Episode 8 absolut unter aller Kanone war und das ist auch garantiert nicht nur, da bin ich nicht die Einzige, die sagt, die ist völlig mit dem Humor nicht konform gegangen und das hat den Film wirklich komplett kaputt gemacht.
Ich habe den Brainflix mal eine halbe Minute mehr gegeben, weil sie wirklich sehr, sehr untergegangen sind
in der Diskussion.
Und deshalb würde ich mal da mit der B-Note auch gleich anfangen. Alex, lass mal dein gegnerisches Team mehr zu Wort kommen. Das ist meine B-Note. Lara?
Ja, also nicht nur zu Wort kommen, sondern wenn sie da mal anfangen, dann wird auch sofort wieder eingehakt. Und das ist, was ich vorhin meinte, ich möchte einen sauberen Kampf. Und das bedeutet, man lässt die anderen Leute auch mal wenigstens ihre Argumente vortragen und überredet sie nicht so. Man macht bei mir nämlich immer den Eindruck, als möchte man einfach nur mit Lautstärke und Redeanteil überzeugen, aber hat keine echten Argumente, was in dem Fall ja nicht der Fall war, aber es wirkt immer so ein bisschen so gezwungen. Also lasst euch mal da ein bisschen mehr Zeit, lasst die anderen auch mal reden, dann habt ihr vielleicht auch mehr Angriffsfläche, sonst kommt ja gar keine richtige Diskussion auf.
Aber jetzt kommen wir zur A-Note, zu den Argumenten. Und das ist natürlich ein bisschen ironisch, weil die Brainflix konnten sich ja die Antwort aussuchen und es wirkte fast andersrum. Also die Abspanngucker haben die Diskussion nicht nur dominiert, sondern das, was sie alles an erstens Rian Johnson loben konnten und zweitens an J.J. Abrams kritisieren konnten, ja da fehlte es bei meiner Meinung nach bei der Brainflix-Seite leider etwas. Ich habe da eigentlich nur gehört, dass im Star Wars-Universum Innovation nichts zu suchen hat und J.J. Abrams ja alles angefangen hat, was Rian Johnson fortgesetzt hat. Auf der Abspanngucker-Seite war das alles meiner Meinung nach ein Tick stärker. Ich würde zu den Abspannguckern tendieren.
Also mir fällt es diesmal noch ein bisschen schwieriger, weil ich tatsächlich schon auch sehe, dass die Brainflix die Kritiken, die an Abrams gekommen sind, auch gut gegenargumentieren konnten. Also, dass zum Beispiel, also neben diesem, der Vorwurf, dass es nicht innovativ genug war, wurde ausgekontert mit Star Wars ist konservativ. Und diese Sache mit dem, dass Abrams fängt gut, Sachen gut an, aber kann sie nicht zu Ende bringen, haben sie dann gesagt, naja, weil Johnson ja in der Mitte so viel kaputt gemacht hat, dass er das irgendwie wieder kitten musste und dann gar keine Zeit mehr hatte. Also das ging schon ganz gut hin und her. Zum Beispiel ging es dann auch so mit das Argument mit dem Casino-Teil, da gab es nicht so dieses Gegenargument, so dass das nur so ein paar Sieg, dass es kürzer ist, als es einem vorkommt, ist eigentlich für mich ein Kritikpunkt an dem Film. Also das war schon auch ganz gut, und dass dann nicht der Abrams das Problem ist, sondern Rian Johnson und Solo eher das mit das Problem der Zukunft gewesen ist. Also die haben das schon ganz gut ausgekontert. Das Problem war so am Ende, fehlte mir so, also die starke Kritik, die Brainflix an Johnson hatte, war, dass er zu viel Neues probiert, dass er und dass der Humor nicht klappt. Und da fehlte mir aber so ein bisschen dann das Weiterführen davon. Also das blieb dann da so ein bisschen hängen an dieser Stelle so. Und gerade was den letzten dritten Teil angeht, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Und mir wurde auch zu wenig auf den ersten Force Awakens, die Stärken vom Force Awakens hätte man noch ein bisschen stärker rausarbeiten müssen. Ich meine, dass die Idee von Rey halt von Abrams war, ist schon ein stärkerer Punkt. Wenn Johnson es dann nur weiterträgt, ist halt nicht so stark, wie wenn man sich die Figuren alle neu ausdenkt. Und auch Finn ist ja eine Erfindung von ihm gewesen und so weiter. Also ich tu mir da echt schwer, weil es ist halt auch einfach eine total schwierige Sache, weil es geht ja jetzt gerade nicht darum, welche Sache ich besser finde so oder welche Meinung ich besser finde, sondern wie können die Leute hier ihre These besser argumentieren, so. Und das ist gerade schwierig für mich. Aber ich glaube, die Abspanngucker hatten am Ende so ein, zwei Argumente mehr auf der Pfanne. Und deswegen würde ich auch sagen, Abspanngucker kriegen den zweiten Punkt.
2-0 für die Abspanngucker. Uiuiuiui. Das geht ja schon stark in Richtung Führung. Wer es nicht weiß, das Ziel ist, am Ende 4 Punkte zu haben, ja. Wir werden jetzt gleich zur dritten und letzten Hauptfrage kommen und danach gehen wir in die Blitzfragenrunden. Da kann sich das alles nochmal verändern. Brainflix, lasst euch nicht klein machen, ne? Das kann sich hier alles noch verwandeln. Wir haben hier wirklich schon die wildesten Comebacks gesehen. Ich weiß noch, alles schon in Staffel 1 oder auch René, der wirklich eine Folge durchgepennt hat. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, es war legendär. Und legendär geht's jetzt weiter mit Runde 3. Pitchfest! Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Teil unseres, wie haben wir es genannt, Dreikampfs. Ne? Wir haben angefangen mit einer nerdigen Diskussion, was ist das Beste? Dann haben wir uns in eine Debatte begeben und jetzt wird's kreativ. Denn jetzt dürft ihr euch an die Drehbücher wagen, auf den Regiestuhl setzen, wie auch immer ihr wollt, indem ihr selber etwas erschaffen könnt. Und der Auftrag an euch, der lautet: Verbessert eine Feel-Good-Comedy, indem ihr sie zum Psychodrama macht. Und anfangen tun die Abspanngucker.
Okay, die Loglines für unser Hangover-Drama lautet wie folgt. Ellen, eine psychisch labile Persönlichkeit, die keine Freunde hat, versucht die Junggesellen-Abschiedsparty seines Schwagers mit Drogen aufzupeppen. Mit tödlichen Folgen. Anstelle einer Hochzeit gibt es eine Beerdigung.
Und läuft natürlich ähnlich ab wie bei Hangover. Mein Gott, unsere Beteiligten Stu, Phil und Ellen wachen auf, können sich ja nichts erinnern. Es kommt aber dann eigentlich erstmal zu wirklich nichts. Also die haben kein großes Abenteuer oder sonst irgendwas, sondern es klopft an der Tür, da ist das Hotelmanagement, da ist die Polizei. Das Hotelzimmer ist total kaputt, irgendwie haben sie Scheiße gebaut, sie können sich kaum erinnern. Sie hängen dann mehr oder weniger bei der Polizei fest, haben eigentlich schon diesen riesen Legal Ding, was halt einfach alles über sie drüber hinwegschwappt, was alles passiert. Stu hat halt hängt mit der Kreditkarte in diesem komplett zerstörten Hotelzimmer. Alle kriegen schon Ärger mit ihren Partnern. Duck ist ewige Zeiten verschwunden und am Ende läuft es darüber hinaus, dass Duck irgendwann gefunden wird und er tatsächlich halt auf dem Bach gestorben ist an einem Hitzschlag.
Ja, wir haben School of Rock. Es geht um Dewey Finn. Er hat sich als Lehrer ausgegeben und begründet ein Fach, Thema Rockmusik. Die Schüler haben erst viel Spaß und trainieren für den Battle of the Bands. Aber eines Tages macht ihn eine Schülerin darauf aufmerksam, dass eines seiner Rockidole sexuellen Missbrauch begangen habe.
Genau, und das Einzige, an dem er immer festhalten konnte, nämlich die Rockmusik, bröckelt langsam unter ihm weg. Und er fährt dann nach Hause und googelt das Ganze. Und tatsächlich findet er haufenweise Seiten, die diese Vorwürfe bekräftigen. Und er wird dann auf ein Foto aufmerksam, auf dem seine Mutter zu sehen ist in Bezug auf diese sexuelle Missbrauchgeschichte. Und er fährt dann zu seiner Mutter, mit der er schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Und die reagiert so, dass es für ihn eine Bestätigung dessen ist. Und er möchte den Sänger dann dieser Band konfrontieren. Der ist schon lange im Ruhestand. Der trifft ihn auch. Der knallt ihm die Tür vor der Nase zu und will davon nichts wissen. Für Dewey ist es die Bestätigung, dass das alles stimmt. Die Ungerechtigkeit der ganzen Situation bricht über ihm zusammen. Er ertränkt seinen Schmerz in Alkohol. Er wirft alle Platten dieser Band weg.
So, dann habt ihr 10 Minuten Diskussionszeit.
Ja gut, also Hangover hier zu nehmen ist natürlich auch irgendwie die lowest hanging fruit, weil wenn man irgendwie im Internet nach Feelgood-Komödien sucht, dann findet man das als allererstes.
Ja, das war auch unser erster Pick. Ne?
Tatsächlich, und wir wollten dann doch nochmal ein bisschen was Kreativeres nehmen. Und
nachdem euer erster Pick der gleiche war.
Ja, und ich finde tatsächlich, also aus dem Ganzen irgendwie eine Beerdigung zu machen statt einer Hochzeit ist irgendwie auch, weiß ich nicht.
Ja, ich finde jetzt auch das Ende so, naja, dass er dann einfach tot ist, finde ich jetzt auch nicht so innovativ.
Also wo ist da das Psychodrama?
Das ist tatsächlich nicht das Ende.
Ja, was kommt denn da noch?
Ja, das ist etwa die Mitte vom Film.
Okay, was passiert dann noch? Also,
was kommt?
Ja.
Es wird darauf hinauslaufen, dass es bei Ellen halt wirklich so ist, dass seine Schwester erstmal mit ihm nicht mehr sprechen wird, dass Ellen jemand ist, der ewige Zeiten eigentlich auf der Suche ist, nach Freunden ist, psychisch labil ist und so weiter, in seinem Versuch quasi Freunde zu finden, das komplett schief geht, den zukünftigen Ehemann seiner Schwester tötet. Es wird darauf hinauslaufen, dass er vor Gericht kommt, wegen Totschlag verurteilt wird. Und dass der Typ in einer psychischen Verfassung ist, wo man sich tatsächlich fragt, ist der überhaupt für den Knast fähig? Oder ist das schlicht und ergreifend eher eine Sache, wird der vielleicht eher in der Nervenheilanstalt landen und der überhaupt nicht damit zurechtkommt? Wir werden definitiv einen Tiefpunkt haben, wo er einen Selbstmordversuch begeht. Wir werden bei Phil das auf alle Fälle haben, dass er dadurch, dass er da involviert ist, als Lehrer gefeuert wird. Wir werden definitiv das haben, dass er mit seiner Frau und mit seinem Kind unglaublich harte Zeiten in der Ehe hat, weil er schlicht und ergreifend ohne Beruf und ohne Berufung nicht funktionieren kann. Es wird bei Stu auch schon angedeutet, dass Stu in einer Beziehung ist, die unglaublich, wo unglaublich stark Missbrauch stattfindet. Und Stu wird auch gigantische Probleme haben mit seiner Zulassung als Zahnarzt, mit diesen ganzen, wir haben ja diese Sachen mit diesen Gangstern, die Geld schulden, wir haben diese Sachen, dass er mit der Kreditkarte alles bezahlt hat. Und es fängt damit halt wirklich an, dass seine Frau das wirklich als Grund nimmt, ihn tatsächlich zu misshandeln, ihn zu schlagen und ihn psychisch zu quälen. Und jeder von diesen Typen wird unglaublich viele Scheiße durchgehen. Und irgendwann wird Ellen tatsächlich halt nach vielen, vielen Jahren aus einer Nervenheilanstalt entlassen und versucht dann im Finale tatsächlich nochmal Anschluss zu finden und hofft, dass vielleicht seine Schwester wenigstens ein Wort nochmal mit ihm redet und hofft, sie zu überzeugen, dass er vielleicht geläutert ist oder dass er das, ja, also dass er tatsächlich mit diesem Makel selber auch leben muss, mit dem, was er da fabriziert hat.
Da mal ganz kurz
und wir haben
einzuhaken.
Tatsächlich, ganz kurz, wir haben da die Prämisse halt auch wirklich weiter gesponnen von Hangover. Ihr habt halt jetzt irgendwie so ein Schändungsding halt dann reingedichtet in den Film, was aber daraus natürlich einen anderen Film macht.
Ja, das war ja auch nicht der Plan, dass das der gleiche Film bleibt. Aber du hast da jetzt sehr viele psychische Probleme dazu gesponnen, die im eigentlichen Pitch nicht drin waren. Und offenbar hat ja wirklich jeder bei euch irgendwelche psychischen Probleme. Das heißt, der Fokus geht total verloren. Wie soll man sich in einem Psychodrama wirklich mit den Leuten identifizieren, sich da reinversetzen? Wie soll das Ganze etwas über die Beschaffenheit der menschlichen Psyche erzählen, wenn alles nur angedeutet werden kann, weil es einfach viel zu viel Inhalt ist. Also unser Film ist da wirklich viel, viel fokussierter, indem er wirklich auf Dewey setzt, ihn als Hauptfigur ganz klar in den Fokus nimmt, die Familiengeschichte aufarbeitet, sein eigenes zugrunde gehen daran, dass seine Idole, was ja wirklich, wenn man den Film kennt, alles für ihn bedeutet haben, plötzlich keine Bedeutung mehr haben, einfach totale Arschlöcher sind, sexuellen Missbrauch begangen haben und er muss sich damit auseinandersetzen und am Ende kommt er auch noch raus, das Ende erzählt, ne? Dass er nämlich auf dem Weg, als er nach draußen geht, um seine Platten in den Müll zu werfen, kommt er an seinem Briefkasten vorbei und sieht dort einen Brief seiner Mutter und in diesem Brief steht tatsächlich, dass er das Ergebnis dieses sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung war und das ist doch wirklich mal eine Sache, also das zu sehen, wie sich ein Mensch damit auseinandersetzt, da kann man wirklich in die Tiefe gehen, wenn man eben diese Person in den Fokus nimmt und das ist bei euch einfach überhaupt nicht möglich.
Bei euch wäre das auch eher angebracht, eine Serie draus zu machen, aber kein Film. Also das geht nicht in zwei Stunden.
Naja, du fokussierst dich halt eher auf Ellen. Die anderen Figuren hast du halt ein paar einzelne Beats, das kannst du durchaus machen. Das Ergebnis vom sexuellen Missbrauch daraus zu ziehen.
Ist natürlich ein wenig arg konstruiert, muss man sagen.
Ja, also da kommt dann so der Brief. Ich weiß es nicht.
Ist ja schon fast ein Shyamalan-Ende oder sowas. Oh mein Gott, und er war es selber.
Naja gut, also es Vergewaltigung jetzt mit Shyamalan in Verbindung zu uns finde ich jetzt auch ein bisschen deplatziert.
Ja, aber halt einfach wirklich, du bist diesen Brief dann rausholen und du bist das Konstrukt einer Vergewaltigung.
Aber sag mir doch nochmal, was soll euer Film denn eigentlich über die menschliche Psyche erzählen? Außer, dass da jemand halt in der Psychiatrie landet. Also das ist ja jetzt auch wirklich nichts, was man irgendwie im Film großartig thematisieren muss, weil das kommt täglich vor. So. Also was hat er denn? Was hat er denn für eine Störung?
Was Ellen für eine Störung hat.
Das könntest du uns ja jetzt erklären. Ich glaub,
nee, also dafür habe ich viel zu wenig, womit ich arbeiten kann. Also einfach nur psychischen Stress. Hat halt jeder, ne?
Wie psychischen Stress. Er hat keine Freunde, er wohnt noch zu Hause bei Mama und Papa.
Ich glaube, dass Ellen tatsächlich jemand ist, der zurückgeblieben darf man nicht sagen, aber der gewisse Entwicklungsstörungen hat und der gewisse Probleme hat, mit Leuten Anschluss zu finden. Und das ganz stark. Also er hat emotionale Entwicklungsstörungen, er versucht Anschluss zu finden und im richtigen Hangover findet er diesen Anschluss und da findet er eben diesen Anschluss nicht, weil er es halt viel schlimmer macht. Und er ist ein Mensch, der unglaublich andere Menschen braucht und unglaublich abhängig davon ist. Und dadurch, dass er diese Lawine sozusagen lostritt, wird das halt alles immer, immer schlimmer, weil dieses System ihm definitiv nicht helfen kann. Und wenn du halt dann auch einfach den Halt deiner Familie nicht hast und er damit zurechtkommen muss und wenn er halt dann sozusagen auch alleine ist, also ein Mensch, der emotional abhängig ist und der Mensch, der emotional Nähe braucht, ein Mensch, der gut behandelt werden muss und der dadurch halt einfach wirklich nicht weiterkommt und strauchelt und immer mehr strauchelt und vielleicht auch nicht 100%, also das ist eine sehr schwierige Schuldfrage, weil, mein Gott, er hat Leuten Drogen eingeflößt, er hat damit unbeabsichtigt einen Tod verursacht, das heißt, da sind ja auch ein gewisses Maß an Schuldgefühlen drin und dann kriegt dieser Mensch alles ab, den ganzen Frust von der Familie, von diesem System und damit klarzukommen. Ein Mensch, der keine starke Persönlichkeit ist, da kannst du unglaublich viel Drama rausziehen und da kannst du auch unglaublich einen Menschen durch die Mangel nehmen im Laufe dieses Dramas.
Verstehe ich alles, das wird alles schon ein bisschen greifbarer, aber habt ihr da nicht einfach nur Joker in euer Kostüm gezogen? Also,
ja gut, aber Joker hast du ja auch, weil er dann rausfindet, dass er eigentlich gar nicht so, also dass er quasi was über seine Kindheit herausfindet, was ihn dann geprägt hat. Bei Joker liest er halt auch irgendwelche Unterlagen und merkt halt dann, dass seine Mutter ihn adoptiert hat und jemand ihn geschlagen hat. Also sorry, aber das Joker-Ding habt ihr auch schon aus dem Hut gezogen.
Nee, aber euer Film ist halt Joker nur in eurem Gewand. Also ich weiß nicht, was der mir jetzt Neues erzählen soll.
Ihr seid natürlich auch nicht der erste Film, der irgendwie jetzt Kindesmissbrauch thematisiert oder so. Es ging ja nicht um was Neues, oder?
Nee, es geht eher um MeToo. Also es geht ja nicht nur um den Kindesmissbrauch, es geht vor allem auch darum, dass eben das Ganze durch einen Menschen getan wurde, der damit davon gekommen ist und der damit eben nicht nur das Leben der Frau zerstört hat, sondern der Frau natürlich auch was Schönes geschenkt hat, nämlich einen Sohn. Aber das Ganze, also zum einen ist er natürlich der Quell der Freude für den Dewey, aber zum anderen zerstört er das Leben. Und das, finde ich, ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, was da aufgemacht wird und was natürlich auch noch eine ganze Wucht an Gesellschaftskritik mit drin hat.
Und wo ist da jetzt noch die School of Rock drin?
Naja, das ist ja erstmal der Anfang des Films. Also das.
Die School of Rock ist das, was okay, ihm dann letztlich noch Lebensinhalt bringt, ne? Wobei genau. Er sich damit natürlich dann auch wieder auseinandersetzen muss, ob er da wirklich genauso. Lass mich doch mal kurz ausreden.
Ich weiß nicht, habe ich es überhört, aber also wo ist denn noch die School of Rock?
Wir haben Alex, du hast die Rüge der letzten Runde vergessen. Lass mal ein bisschen aus.
Die School of Rock, die bleibt natürlich weiterhin bestehen. Er ist ja weiterhin Lehrer an dieser Schule. Und er muss sich weiterhin mit den Schülern auseinandersetzen, muss aber sein Lehrkonzept überdenken, weil natürlich er nicht mehr das so rüberbringen kann, dass genau dieser Rockstar der Allergeilste auf der Welt ist und die geilsten Riffs geschrieben hat und was weiß ich, sondern er muss sich natürlich auch weiterhin damit auseinandersetzen und weiterhin ist die School of Rock der Quell seiner Hoffnung, weil er möchte natürlich auch ein anderes Vorbild für die Kinder sein und ein anderes Vorbild den Kindern vermitteln und überlegt dann, ob er nicht mal auch ein paar weibliche Rockstars in sein Curriculum aufnehmen soll.
Dann klingeln wir doch ab. Und Lara, wir fangen mit der B-Note an.
Ja, also die Rüge hat noch nicht so ganz so gefruchtet am Anfang, aber es ging dann ein bisschen besser. So, man hat auf jeden Fall jetzt sofort schon den Unterschied an Redeanteilen gemerkt. Man hat gemerkt, da fühlen sich die Brainflix schon eher zu Hause in dem Bereich. Klar, Psychologie und Psychodrama, da spielt ja auch vieles euch in die Hände. Und das fand ich ganz gut. Ich fand den Pitch fand ich sehr interessant und ich konnte sofort, hab mir das sofort vorstellen können bildlich, während mir bei den Abspannguckern Hangover hatte ich irgendwie kein Bild vor Augen, wie das funktioniert. Ich hatte sofort ein Bild vor Augen und dann dachte ich mir, wird das jetzt einfach nur ein Very Bad Things Abklatsch, der ja genauso funktioniert? Aber dann ging es ja nochmal in eine andere Richtung am Ende, aber dann war es mir zu ausgefallen. Ich hatte kein Bild vor mir. Deswegen, also die Präsentation der Pitches war schon sehr unausgeglichen, fand ich. Und die Diskussion war interessanterweise auf jeden Fall völlig anders als in den zwei Runden vorher.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, wir können direkt in die A-Note gehen.
Ja, diesmal war es bei mir, wie man vielleicht gerade schon gemerkt hat, sehr eindeutig. Also für mich haben Brainflix eindeutig gewonnen. Erstens mal, weil sie die Vorgabe des Psychodramas sehr gut eingefallen. Es war sehr kreativ in ihrer Herangehensweise. Sie haben sowohl Psycho als auch Drama. Weil wenn ich an Psychodrama denke, dann denke ich an Filme wie Sieben, an Vertigo, an Memento, an Requiem for a Dream oder Oldboy. Da sind immer irgendwelche Twists am Ende und es ist eine krasse Anspannung. Es geht immer um irgendwelche Dinge, die irgendwann mal passiert sind, die einen verfolgen, Dinge, die der Protagonist oder der Protagonist lernen müssen. Und bei den Abspannguckern, da fehlte mir irgendwie dieses Psychologische, was die ja dann auch gesagt, was ja auch dann Team Brainflix in der Diskussion gesagt hat, relativ am Anfang, wo ist da eigentlich das Psycho? Das ist alles Drama. Deshalb sagt ihr sogar am Ende der Diskussion, habt ihr sehr viel gesagt, sehr viel Drama drin. Ja, aber es ist halt nur Drama für mich. Mir fehlt da diese psychologische Komponente und Psychodrama heißt nicht, dass die Leute, die Figuren, psychische Krankheiten haben, sondern dass es auf einer psychologischen Ebene irgendwie spannend oder anstrengend ist. Und das fehlte mir bei eurem Pitch so, weil, wie die Brainflix auch sehr eindeutig gesagt haben, es verfranst in eurer Beschreibung sehr. Also ihr habt danach zwar dann gesagt, okay, der Fokus liegt eigentlich auf Ellen und das andere sind dann nur so kleinere Momente, aber das habe ich vorher nicht so verstanden. Es wirkte vorher eher so, als würde wirklich jede Person einzeln so gleich viele Anteile haben. Und die hatte Brainflix einfach viel mehr Argumente für die eigenen und ihr hatte zu wenig Gegenargumente, außer dass sie gesagt hat, dass ihr das nicht so spannend findet. Das war mir da ein bisschen zu wenig oder dass das Ende, dass das zu langweilig ist oder dass das so konstruiert wirkt. Aber so funktionieren die halt alle, ne? Also das Ende von Sieben ist genauso konstruiert. Also ich fand das schon richtig gut, wie dieser Pitch lief und für mich hat Brainflix hier eindeutig gewonnen.
Sehe ich ganz ähnlich und finde es auch ein bisschen ironisch, weil ich erinnere mich an Runde 1, die Abspanngucker für sich gewinnen konnten, weil sie sich so fokussiert auf die 2010er konzentriert haben. Und irgendwie waren jetzt hier die Abspanngucker so ein bisschen die Ausgefransten. Irgendwie war da alles mit drin, hier ganz viel Drama, ganz viel Charaktere. Und das war schon beim Pitch schon so, dass der wesentlich fokussierte wirkte bei dem Brainflix. Und ja, wie du gesagt hast, Lara, die Brainflix hier einfach in heimischen Gewässern waren. Mein Highlight war natürlich, wie Christiane dann Alex ein bisschen aus der Reserve locken wollte, was denn jetzt hier konkret ist. Das ist natürlich, kann man jetzt einerseits sagen, da haben wir natürlich eine Frage gestellt, die jetzt auch einem Team sehr zuspielt. Andererseits würde ich sagen, wer 0-2 hinten liegt, der darf das auch mal. Und ich würde auf jeden Fall das Kinoticket für den Film der Brainflix kaufen.
fanden wir übrigens auch.
Sehr schön. Das heißt, unser Dreikampf ist vorbei. Es steht 2-1 für die Abspanngucker. Wie gesagt, das Team, das als erstes 4 Punkte für sich gewinnen kann, geht als Sieger in das Halbfinale als Siegerteam. Und damit ja, wollen wir ohne weitere Worte in die Blitzfragerunde gehen.
Blitzfragerunde.
Die Blitzfragerunde, die heißt so, weil es jetzt tatsächlich um Schnelligkeit geht. Hier muss aus allen Rohren so schnell wie möglich gefeuert werden. Eine gute Antwort muss schnell parat sein. Man muss schneller sein als die anderen, weil die einfachen Antworten, die guten Antworten, die man leicht verargumentieren kann, die sind vielleicht dann schon weg. Also Hände auf die Buzzer, sag ich mal. Das läuft so ab. Die Teams müssen so schnell wie möglich ihre Antworten raushauen auf die Fragen, die wir stellen. Und das Teammitglied, das als erstes geantwortet hat, verteidigt diese Antwort dann auch 20 Sekunden lang, sobald das andere Team auch eine Antwort gegeben hat. Und das Teammitglied des anderen Teams, das natürlich die Antwort genannt hat, macht dann das Gleiche. Und dann gibt es nochmal jeweils 10 Sekunden, wo das andere Teammitglied, das den Film nicht genannt hat, dann nochmal reagieren kann. Das hat aber alles nur sehr wenig Zeit, denn ihr habt für die zweiten Antworten nur 10 Sekunden. Das ist wirklich, da muss sich das andere Teammitglied eigentlich schon überlegen, was sie sagen, bevor die eigene Runde fertig ist. Jetzt müsst ihr wirklich aus den Vollen kommen. Jetzt darf man nicht mehr faul auf der Couch liegen. Jetzt müsst ihr euch gegenseitig irgendwie auch aufpushen, damit wir loslegen können. Und danach geht's in der Auswertung aber genauso wie eben auch B-Note und A-Note. Und A-Note zählt dann als erstes. Und wenn Henning bereit ist an der Uhr, dann würde ich jetzt die erste Frage stellen. Und ihr dürft reinrufen. Wer ist besser, Leia oder Rey?
Rey hat...
Moment. Also, damit ist Rey bei den Brainflicks und Leia bei den Abspannguckern. Und dann darf Christiane anfangen. Christiane, die Zeit geht los, wenn du anfängst.
Okay. Ja, Rey ist die bessere Person, weil Rey ist eine Person mit Agency. Leia ist immer im Hintergrund, hat nicht viel zu tun. Klar, man bekommt so mit, sie ist auch Politikerin und so weiter, aber sie treibt die Handlung nicht wirklich voran. Und Rey ist diejenige, die die Handlung wirklich vorantreibt. Sie ist eine Kriegerin, sie hat unglaubliche Kraft. Sie hat die Macht über die Macht. Und
Leia ist aber in der neuen Trilogie auch ein Mentor, jemand, der Kraft gibt, jemand, der Leute weiterbringt, jemand, der anführen kann, jemand, der auch politisch unglaublich fähig ist, Sachen in das richtige Gefüge zu bringen. Rey ist immer kurz davor, wirklich auf die dunkle Seite der Macht abzudriften. Leia ist diejenige, die wirklich hilft, um die Leute wieder in die richtige Bahn zu bringen.
Ja, aber wie gesagt, also Leia bleibt halt weiterhin im Hintergrund. Sie trägt nicht wirklich zur Handlung bei, aber Rey ist halt wirklich, also sie ist ja im Vordergrund in allen drei Teilen und Leia ist nur in der alten Trilogie.
Leia mag vielleicht im Hintergrund sein, aber deswegen lenkt sie trotzdem alles, was geschieht und sie trainiert ja sogar auch Rey, also ohne Leia würde Rey ja überhaupt nicht im dritten Film bestehen können.
Alter! Mensch, das war ein Schlagabtausch. B-Note fand ich ausgeglichen. Ist ja der Witzfragerunde, gibt's ja nichts mit sich nicht ausreden lassen und so weiter.
Ja, aber ich fand da, Braveflix hat schneller reagiert. So, haben halt sofort gewusst, was sie nehmen. Sie haben sofort ihre Argumente rausgehauen. Das Gefühl bei Abspanngucker waren die ersten 2 Sekunden eher so und dann ging's los. Das ist so viel zu B-Note.
Kommen wir zur A-Note. Ich muss sagen, ich fand beide sehr stark. Ich fand, Christiane hat sehr stark angefangen, was Rey alles speziell macht, dass sie halt ein Hauptcharakter ist, was sie alles für Macht hat, dass die Macht stärker ist als die bei Leia. Dann kam der Konter, der Abspanngucker, dass Leia hingegen aber auch eine Lehrerfunktion hat. Fand ich auch sehr stark. Bis dahin noch relativ ausgeglichen. In der zweiten Runde, muss ich sagen, konnte Julius das nur so ein bisschen wiederholen, was Christiane gesagt hat. Da habe ich nicht so viel Neues gehört. René allerdings auch. Aber René konnte dann in den letzten 2 Sekunden noch ein sehr starkes Argument verwandeln. Und zwar, dass es ohne Leia keine Rey geben würde. Und das fand ich sehr stark. Deshalb tendiere ich ganz leicht zu den Abspannguckern.
Ja, ich sehe es tatsächlich anders. Ich finde, nach der ersten Runde waren sie zwar ausgeglichen, aber was mir gefehlt hat, was die Abspanngucker nicht gesagt haben, ist, dass Leia tatsächlich selber auch sehr viel stärker in der Macht ist. Die haben nur gesagt, sie ist im Hintergrund und lenkt das und politisch und sie ist Vorbild. Aber gerade in dem zweiten Teil wird ja gezeigt, was für eine krasse Machtuserin sie auch ist. Das fehlte mir hier, das hätte das entscheidende Argument sein müssen, weil auf das mit dem das Trainieren und ohne Leia wäre Rey nicht, das stimmt ja so nicht. Weil die ersten beiden Filme, da ist ja Leia noch nicht wirklich wirklich Mentorin und Rey macht das alles alleine und sie ist Kriegerin, das hat wurde gesagt und in der zweiten Antwort von Julius hieß es, sie ist trotzdem in den anderen Filmen nur im Hintergrund und das hat für mich dann am Ende das stärkere Ausmaß gehabt. Hättet ihr das mit dem Machtnutzen gesagt, dann hättet ihr den Punkt gewonnen. Für mich geht der Punkt an Brian Flix.
Damit steht es 2-2. Es gibt jetzt keine Fanfare und ich darf die nächste Blitzfrage stellen und die lautet: Welcher ist der schlechteste Film der 2010er Jahre?
Ich gucke keine schlechten Filme. okay, ich weiß einen. Zoolander 2.
Und Abspanngucker?
Suicide Squad.
Suicide Squad bei den Abspannguckern, da fängt Alex an. Das heißt, Julius?
Also Zoolander 2 soll ja eine Komödie sein mit Ben Stiller. Es ist aber keine Komödie, weil ich kein einziges Mal gelacht habe. Und ich denke mal, die meisten ging es auch so. Also dieser Film ist einfach null witzig, wo der erste Teil noch irgendwelche Lacher hatte, weil einfach so diese Dämlichkeit von Ben Stillers Figur Zoolander das so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Aber der zweite Teil hat das einfach nur wiederholt und das einfach in schlecht. Und
ja. Das Problem ist, dass Suicide Squad nicht wirklich ein Film ist. Suicide Squad ist halt einfach irgendeine Nummernrevue, die von irgendeinem Trailerstudio zusammengeschnitten worden ist, wo bestimmte Charaktere zum dritten Mal eingeführt werden, wo nichts Hand und Fuß hat, nicht zusammenpasst, unglaublich viele Ideen zusammengeschmissen worden sind, die aber alle kein großes Ganzes ergeben und am Ende wirklich einen unglaublich langgezogenen Trailer erzeugen, aber keinen Spielfilm.
Zoolander 2 ist unglaublich schlecht, weil er nicht nur ableistisch ist, sondern es in den 2010er Jahren auch absolut anachronistisch ist, sich noch über homosexuelle Personen lustig zu machen. Deswegen geht er einfach gar nicht.
Humor ist ja immer relativ und wenn man lacht, dann ist es gut. Ich habe sehr viel gelacht bei dem Film. Ich kann Zoolander 2 ist mindestens genauso gut wie Zoolander 1. Unglaublich gut ist der Gag mit Will Ferrell, wo er diesen Muskelanzug hat und aus dem Gefängnis rauskommt. Ich habe mich schon im Trailer weggeschmissen und auch später noch.
Abzüge in der B-Note für mich. Wenn die Glocke erklingt, wird nicht weitergesprochen. Aber ansonsten war das hier, das war jetzt, das so stelle ich mir das vor. So, bis auf das war das genau richtig. Auf den Punkt habt ihr eure Sätze euch vorher gut überlegt, habt die Punkte gut rübergebracht. So gefällt mir das.
Ja, auch von mir großes Lob für die B-Note. Sehr, sehr spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ein fantastischer Schlagabtausch.
Ja, ja. Für mich hat hier Brainflix auch leider hier hat Brainflix die Nase etwas vorn. Sie haben in der ersten Runde die Schwächen sehr gut dargestellt, dass es eine Komödie ist, die nicht lustig ist. Das ist einfach ein Totschlag es ist ein Kill für jede Komödie. Bei Suicide Squad waren die Argumente auch sehr stark, also da war es noch sehr ausgeglichen, denn da wurde genau das Richtige gesagt. Das ist ein Nummernrevue, es passt nichts zusammen. Aber die zweite Runde, da fand ich Brainflix stärker, weil das Argument Humor ist relativ, zieht in dem Fall nicht so gut, weil die zweite Runde war ja nicht, dass Humor relativ ist, sondern, also dass es eine subjektive Humorsache war, sondern dass der Humor homofeindlich und ableistisch ist und das war für mich dann das stärkere Argument in dem Fall. Und bei Suicide Squad fehlte mir dann bei dem zweiten Teil noch irgendwas, was die Kritik irgendwie stärker macht.
Ja, ich fand's auch sehr, sehr, sehr spannend. Also die erste Runde ging für mich tatsächlich an die Abspanngucker. Ich fand, sie haben es geschafft, also Alex hat es geschafft, Suicide Squad wahnsinnig auseinander zu zerfetzen. Ich fand es auch einen sehr spannenden Schlagabtausch. Wir haben angefangen mit Zoolander 2, das ist nämlich keine Komödie. Dann sind wir gelandet bei Suicide Squad, das ist gar kein Film. Und in der zweiten Runde, die zweite Runde ging für mich auch ganz klar an Brainflix, während nämlich das nur, es ist nicht witzig, dann unterlegt wurde, dass nein, das ist nicht nur Humor, sondern das ist sozusagen schädlich, das ist toxisch, das hat einfach heutzutage nichts mehr zu suchen, eine politische Tragweite bekommen hat, hat René sich halt komplett auf Zoolander gestürzt, statt Suicide Squad noch ein bisschen auszubauen. Und ich muss, ja gut, ich bewerte es nicht, das gehört in die B-Note. Ich hab's René nicht ganz geglaubt, dass er ihn von vorne bis hinten lustig fand. Aber das spielt hier nicht mit rein. für mich geht der Punkt an Brainflix. Damit steht es 3-2. Das heißt, für Brainflix wäre jetzt der Matchpoint. Lara, was hast du für eine Frage?
Also, meine Frage, Leute, lautet, get ready. Welche ist die beste Mordwaffe in einem Film, die gar keine Waffe ist?
Ich hab was.
Ja, sag.
Es ist der Bleistift.
In?
In The Dark Knight.
Der Bleistift in The Dark Knight.
Die Pferde in John Wick 3.
Pferde in John Wick 3. Damit fängt wieder Julius an und dann ist Alex und so wie gerade eben.
Okay, also wir haben hier Dark Knight und dann auch noch den Joker, gespielt von Heath Ledger. Und da gibt es eine Szene, da nimmt er einen Bleistift und sagt hier, ich kann zaubern. Und dann haut er den Kopf von irgendeinem so Gangstertypen auf den Bleistift drauf und der Bleistift ist verschwunden. Also da haben wir einen Zaubertrick und es wurde eine Nicht-Waffe als Waffe benutzt und es war fantastisch.
John Wick 3 beweist, dass John Wick Leute mit allem töten kann und es gibt eine Szene in einem Stall in New York, wo er mehrere Gangster auseinandernimmt und zwar nicht nur mit reiner Waffengewalt, sondern wirklich, indem er selbst ein Pferd so gut im Griff hat, dass das Pferd mit einem Kick einen Menschen töten kann und daraus wird eine ganze Action-Szene gebaut, eine ganze Choreografie. Und ich frage mich immer noch, wie haben sie das geschafft, das mit dem Pferd zu machen, wie haben sie es geschafft, das zusammenzubringen?
Ja, ist ja ganz nice, aber indem du das Pferd als Waffe bezeichnest, nimmst du dem halt quasi die Belebtheit. Also ein Pferd ist keine Waffe, sondern ein Lebewesen, deswegen gilt das eigentlich gar nicht. Ein Bleistift ist unbelebt und eine Waffe in dem Fall.
What the fuck? Die Frage war doch nur, was ist die Waffe, die keine Waffe ist, oder was war die Frage? Ich verstehe überhaupt, ich bin verwirrt.
Okay, wir machen kurz, ich sag René nochmal die Frage und dann fangen seine 10 Sekunden an, ja? Ist das ja. So für alle okay? Welche ist die beste Mordwaffe in einem Film, die gar keine Waffe ist, und eure Antwort ist, sind Pferde in John Wick.
Kann ich nur mal hören, was sie gesagt hat?
Nein.
Ihr wisst, wenn der René jetzt nicht gut antwortet, hole ich hier ein Pferd rein.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir zumindest früher im Unterricht habe ich mir so oft mit dem Stift das in die Hand reingerammt und habe es immer als Waffe benutzt. Deswegen ist es für mich durchaus eine Waffe. Ich musste mich auch einmal damit verteidigen und es war...
Wie war's? Sag's doch. Ja, die B-Note aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit geht die für mich an die Brainflix.
Ja, also da geht es schon um den Matchpoint, dann muss man auch irgendwie geistig dabei sein. Also Leute, was ist da los?
Die A-Note, auch ja, sehr, sehr spannend tatsächlich wieder, denn die erste Runde war ich voll auf der Seite der Abspanngucker. Wir hatten das eigentlich schon für mich dicht gemacht, da sich Julius einen Tick zu sehr auf die Beschreibung der Szene noch konzentriert hat. Er war da dann zeitlich zu spät in den Argumenten und konnte eigentlich nur so ein bisschen darlegen, dass die Antwort die Frage erfüllt. Also er hat dann gesagt, das und das passiert und das ist ja eine Waffe. Und bei Alex war das dann schon ein bisschen stärker. Der konnte die ganze Besonderheit, das Rätsel darum, wie das passieren kann, aufzeigen. Mhm. Ja, und die zweite Runde... fantastisch, da wurden dann die Tierrechte rausgeholt bei Christiane und aus dem Pferd, das zu einer Waffe wurde, wurde ein bemitleidendes Wesen, um das man sich kümmern sollte, während René nicht zugehört hat. Damit wäre der Punkt für mich schon bei den Brainflix.
Ja, dem kann ich relativ wenig hinzufügen. Es ist tatsächlich so, dass die erste Runde war wirklich deutlich eigentlich bei den Abspannguckern und dann haben sie es versemmelt. Sie standen vor dem leeren Tor mit dem Ball am 7-Meter-Punkt und schießen vorbei. Also, wie konnte das denn? Oder die Brainflix lagen schon am Boden, krümmten sich vor Schmerzen und man muss nur noch vom dritten Seil den Piledriver irgendwie landen und dann springen sie aus dem Ring raus. Was war denn da los, Leute? Das geht doch nicht. Dann haut Christiane diesen Vergleich aus und sagt, Pferde sind kein Objekt und deswegen gilt's nicht als Waffe. Und das versucht dann sogar noch, wird dann versucht aufzugreifen und sagen, ja, Stifte sind aber eine echte Waffe. Und das hat dann für mich leider nicht mehr funktioniert. Also die Begründung hat nicht funktioniert. Wenn du irgendwie gesagt hättest, ja, da wird der KGB hat schon immer Stifte auch als Waffe genutzt oder sowas oder so, dann hätte ich gesagt, okay, das zählt als Gegenargument. Aber dass du dir mit dem Stift in die Hand haust, das ist keine Begründung. Also deswegen geht der Punkt für mich an Brainflix.
Und damit auch das ganze Match.
Herzlichen Glückwunsch!
Dankeschön.
Dankeschön.
Das Siegerteam unseres ersten Viertelfinales ist das Team Brainflix. Herzlichen Glückwunsch. Es wurde hart gefightet, es wurde aber auch meistens fair gefightet. Es wurden viele Argumente ausgetauscht. Es wurde emotional bis ins Letzte hinaus. Es ging kreativ zur Sache. Ich glaube, die Leute da draußen an den Empfangsgeräten können sagen, sie haben einen Meilenstein der deutschen Podcast-Geschichte mit anhören dürfen und fast live miterlebt, live on tape miterlebt. Seid wieder dabei im zweiten Viertelfinale, wird das noch krasser werden. Ich kann es euch nur versprechen. Aber erstmal natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch an die ersten HalbfinalteilnehmerInnen an Team Brainflix. Ihr habt das richtig gut gemacht. Ihr habt die Leute, die für euch gevotet haben, die Vertrauen in euch und eure Team hatten, habt ihr nicht enttäuscht. Ihr seid eurer Erwartung gerecht geworden. Ihr seid nicht unter dem Druck zusammengebrochen. Ihr seid nochmal zurückgekommen. Ihr wart schon sehr angeschlagen am Anfang. Aber gefightet wie ein Rocky. So muss das hier sein.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke.
Starkes Comeback. Aber die andere Frage, die sich dann natürlich stellt, liebe Abspanngucker, ne? Jede Sportjournalist muss diese Frage mal leider an den Verlierer stellen. Woran hat's gelegen?
An mir?
Am Bleistift.
Also sehr viel Selbstkritik schon im Team, Abspanngucker.
Wie geht er jetzt mit dieser Niederlage um? Gibt es jetzt irgendwie Sondertrainingslager?
Also ich möchte jetzt hiermit bekannt geben, dass ich vom aktiven Sport zurücktrete. Die Niederlage war einfach mir gezeigt, dass es Zeit ist. Ich meine, der dritte Platz hat gereicht und ich werde nicht mehr schaffen. Ich mache es wie Michael Stich nach 2 erfolgreichen Saisons dreht die zurück.
Oh Mensch, René, das trifft uns natürlich. Gut, die Brainflix sind schuld, nicht wir, würde ich mal sagen. Wir weisen das vor uns.
Aber ich meine, auf die meisten Spitzensportler, die ja auch sehr erfolgreich in ihren Karrieren waren, wenn die auf dem aktiven Dienst zurücktreten, die gehen ja dann oft in eine Trainerrolle. Also vielleicht ist das die Zukunft von euch, dass ihr euch jetzt das neue frische Blut holt, quasi castet von den neuen Leuten, die jetzt gerade anfangen, ihren Filmpodcast zu machen. Die nehmt ihr unter eure Fittiche und nächstes Jahr, wenn es das zweite Tournament geht, dann seid ihr wieder dabei als Trainer und habt die Leute
dann
perfekt vorbereitet, oder?
Seid ihr die Prinzessin Leia hinter den Rays da draußen, die in einer neuen, vielleicht Trilogie, hier antreten werden.
Ja, oder, ja, weiß man nicht. Oder wie einst, wie hieß er, der erste Gegner von Rocky ist ja dann später auch sein Trainer und Kumpel geworden, hier Apollo Creed.
Und dann ist er totgeschlagen worden. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist.
Okay, aber Leia ist auch ist auch gestorben. Also das war jetzt auch nicht so eine gute Metapher.
Liebe Brainflix, ihr werdet jetzt also im Halbfinale auf das nächste Team treffen und das werden entweder L'Équipe Mayence, die großen Weinschorle-Fans sein, oder Kammerkammer Chameleon. Was denkt ihr denn, gegen wen ihr lieber antreten würdet?
Ach, gegen alle. Wir treten gegen alle gerne an und machen alle gerne.
Boah, jetzt werden sie größenwahnsinnig.
Und Abspanngucker, habt ihr einen Tipp, wer am Ende das goldene Flaschenmikrofon am Ende des Turniers mit nach Hause nehmen wird?
Natürlich die Brainflix. Wer uns schlägt, der
muss ja bis zum Ende durchhalten.
Sehr sportlich, sehr fair.
Okay. Ja. Wir versuchen es.
Ja, wir versuchen es. Wir geben unser Bestes.
Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Wie gesagt, das nächste Viertelfinale L'Équipe Mayence gegen Kammerkammerchameleon oder Chameleon, ich weiß es nie. Einen von beiden werden dann gegen die Brainflix antreten. Ja, aber jetzt natürlich die Frage, wo findet man euch denn alle, wenn man euch nicht im Cinematic Smash Team Tournament hört?
Uns findet ihr auf @abschwunggucker.de, auf Twitter unter @abschwungpodcast. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Auf Twitter sind wir am aktivsten und wenn ihr bei uns beim Podcast reinhören wollt, wir werden jetzt so als nächstes wahrscheinlich die dritte Staffel von Westworld besprechen und wir haben ganz, ganz viele Recaps zu Watchmen und ganz, ganz viele Besprechungen von ganz, ganz vielen Filmen. Also schaut mal auf @abschwungpodcast rein. Und da findet ihr alles weitere.
Wie ist es bei euch? Wo findet man denn die Brainflix so? Wo seid ihr am aktivsten und was geht bei euch als nächstes?
Also am aktivsten sind wir, glaube ich, bei Twitter. Da findet man uns unter @brainflix, bei Instagram unter dem gleichen Handle. Und da sind auch jeweils unsere individuellen Accounts verlinkt. Wer sich mit uns persönlich verbinden möchte, kann das darüber tun. Und was war die nächste Frage, worum es demnächst geht?
Ja.
Ja,
Die nächste Folge wird Midsommar.
Ja, genau, richtig. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Ja, genau, Midsommar.
Von Ari Aster und da werden wir uns ein bisschen über Bindungstypen im Erwachsenenalter auseinandersetzen.
So. Harte Kost.
Ist sehr interessant.
Ja, das wirklich. Passt sehr gut, ja.
Da könnt ihr ja vielleicht nochmal die beiden Pitches mit reinbringen. Ja.
Das würde passen, ja.
Lara, wo findet man dich denn eigentlich?
Na, auch auf Twitter. Das ist ja klar. Irgendwie geht ja alles nur auf Twitter. In dieser Podcast-Welt gibt es keine anderen Social Medias, habe ich das Gefühl.
Ihr findet mich auf twitter.com.
Wer twitter.com eingibt, hat mich automatisch.
Genau, gefunden. Ich bin immer die als erstes vorgeschlagen wird. Oder ihr sucht mich direkt at Lara K mit 3 A hinter dem K. Da findet ihr mich auch direkt und da könnt ihr mir gerne mal ein bisschen folgen und meinem Palavern und meinen komischen Gedanken, meinem seltsamen Musikgeschmack und ja, das, was ich so lese und höre, poste ich da auch und so. Also gerne. Schaut vorbei.
Und uns findet ihr natürlich unter Cine Smash Team, das Cinematic Smash Team Tournament. Ich neige immer noch dazu, Cinematic Smash Brothers zu sagen. Ich habe 2 Jahre gesagt, ich werde es noch nicht ganz los, aber ich freue mich sehr, dass wir so einen tollen Einstieg heute hatten. Mhm. Und bedanke mich nochmal bei den beiden angetretenen Teams und freue mich schon aufs nächste Viertelfinale. Du dich auch, Lara?
Ja, ich freue mich schon sehr auf das nächste Viertelfinale, denn ich bin heiß darauf zu sehen, wie sich die nächsten Teams schlagen werden. Hier, bei dem einzigartigen, dem besten
Cinematic Smash Team.